Bier am Feierabend. Der Podcast.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mal.
Servus.
Bei Bier am Feierabend.
Ja, genau. Hallo. Endlich mal wieder.
Und zwar heute mal mit der Dani.
Genau, und der Simone.
Ja, langes her, die Urlauberinnen.
Ja.
Wir sind wieder am Start.
3 Wochen lang waren wir nicht zu hören und uns hat Manu sehr, sehr gut vertreten, sag ich mal, mit der Carmen, die mal wieder zu hören war und mit seinem guten Kumpel, dem André, glaube ich, oder? Dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, aber war auf jeden Fall auch mal eine interessante Folge über Musikinstrumente und Co. vor, ja, und dies und das vor 3 Wochen.
Ganz viele Gastspiele. Genau, jetzt sind wir wieder zurück und der Grund, warum wir denn weg waren, ist einfach Urlaub. Wo warst du denn, Dani? Erzähl mal.
Ich war in den USA an der Westküste mit meinem Freund und du?
Ich war auf den Philippinen.
Und jetzt sind wir gerade eben zugeschaltet. Wir sehen uns jetzt ja gerade gar nicht persönlich, sondern FaceTime miteinander. Und jetzt hast du gerade schon einen Schluck genommen von deinem Getränk des Abends, das da ist.
Dass wir das nicht vergessen. Genau, das da ist ein Paulaner Weißbier Zitrone, alkoholfrei, aber natürlich. Weil ich muss gestehen, etwas auf den Geschmack gekommen. Ich bin ja eigentlich kein Bierfan, aber auf den Philippinen, da gibt's San Miguel des Biers, eigentlich auch aus Spanien, glaube ich. Und ja, die haben eben auch so ein Flavored Bier, also halt für die Weicheier wie mich. Und zwar einmal auch mit Zitrone und aber auch mit Apfel. Und das Apfel mochte ich total gern.
Gibt es dieses Apfelbier bei uns eigentlich? Das habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht gesehen.
Nee, also ich habe es bisher auch noch nie gesehen. Ich habe aber auch noch nie wirklich aktiv danach geguckt oder gesucht.
Okay.
Vielleicht gibt es das im Getränkemarkt oder in irgendeinem größeren Geschäft. Vielleicht könnte man da mal gucken, aber werde ich vielleicht auch mal, weil wie gesagt, ich mochte es sehr gern.
Aha.
Ja, aber das jetzt mal mit ohne Alkohol, weil das ist ja fast schon hier eskaliert im Urlaub. Jetzt muss aber wieder genug sein.
Okay, dazu später, würde ich mal sagen.
Ja.
Apropos Weicheier, naja, ich habe jetzt zwar die alkoholische Variante, aber auch einen Mix, und zwar Weizenmix Schöfferhofer Grapefruit. Weil ich habe jetzt ja noch eine Woche Urlaub und jetzt dachte ich mir, mein Getränk des Abends, jetzt telefonieren wir mal wieder nach langer Zeit. Ja, passt doch ganz gut.
Finde ich auch. Wir können dazu stehen.
Ja.
Ich finde, man darf das als Frau auch.
Ja, Mensch, Prost.
So ein Bier trinken. Prost.
Ja, ich glaube, wir haben uns einiges zu erzählen. Ich weiß gar nicht, willst du mal vielleicht anfangen von den Philippinen? Ich finde das ja ultra interessant, weil das ist ja auch so ein Urlaubsziel, das man jetzt ja so sonst gar nicht auf dem Schirm hat. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, auf die Philippinen zu fliegen oder Urlaub zu machen. Deswegen finde ich das eh ganz spannend. Also fang besser du mal an, weil USA, gut, ist jetzt eher so Standard.
Man kennt es zumindest.
Ja,
Philippinen. Also ich bin jetzt selber mit den Philippinen insofern in Berührung gekommen, dass ich auch eine Freundin habe, die ja halb Philippiner ist und von dem her da auch jedes Jahr ist und da schon ein bisschen was drüber erfahren habe, so am Rande halt, aber wirklich draufgekommen auf das Reiseziel Philippinen sind wir eigentlich über die Freundin, mit der ich gefahren bin. Also ich bin jetzt schon zum 4. Mal mit der Tina in den Urlaub gefahren, machen wir immer einmal im Jahr eine größere Reise.
Mit der warst du auch in Norwegen, oder?
Genau.
Und in Südafrika, wie ich ja gesagt habe.
Genau. Ja, Tansania und genau, Panama und Costa Rica, genau.
Irgendwas habe ich mal durcheinander gebracht, aber egal.
Ja.
Egal.
Ich glaube Südafrika, obwohl ich in Panama war oder so.
So war's.
Egal. Diesmal Philippinen. Und da sind wir drauf gekommen, weil sie aus über ein Uni-Projekt, irgendwie, da hat sie mit der Uni ein Projekt irgendwie in Rumänien, so einen Studiengang mit aufgebaut oder so. Und darüber kannte sie dann einen Pater, das ist der Pater Josef. Und der ist halt mittlerweile nicht mehr in Rumänien, sondern wurde auf die Philippinen abgeordert quasi. Also sie werden ja da immer entsandt. Und genau, und sie hatte halt eh immer mit dem Kontakt und der meldet sich halt auch immer mit so einer Post quasi immer mal wieder, was er so erlebt. Und da hat sie halt auch gesagt, ja, sie besucht ihn halt auf jeden Fall mal. Und dann haben wir das halt jetzt gleich in die Tat umgesetzt. Also er ist da jetzt, glaube ich, ungefähr ein Jahr Und genau, dann sind wir ihn jetzt gleich besuchen gefahren.
Süß.
So sind wir da drauf gekommen. Mhm. Und das war auch echt super, weil wir da halt auch die erste Zeit dann untergekommen sind. Also in Manila, in der Hauptstadt, da sind wir angekommen und da waren wir dann eben dort im Kloster von den Salvatorianern und genau, haben da mal so das Leben mitbekommen, wie das so ist. Wir sind ja jetzt beide, müssen wir gestehen, nicht die direkt religiösen Personen, also eigentlich gar nicht.
Mensch.
Dementsprechend gut kennen wir uns auch mit dem ganzen System aus und wie das mit der Ausbildung funktioniert und wie auch immer. Und ja, so haben wir da einfach mal schon ganz viel erfahren, weil das Kloster, wo wir waren, da studieren eben auch Studenten von den Salvatorianern und ja, gerade Theologie, das ist so der dritte Schritt auf dem Weg zum Pater. Und genau, haben wir da gelebt. Und
wie lange?
Da waren wir dann, ich glaube, 3 Nächte oder so und dann sind wir in das Haus gefahren, wo der Pater Josef eben eigentlich arbeitet, also er ist eben uns nur abholen gekommen und dann waren wir erst da und haben Manila ein paar Sachen angeguckt und sind dann eben zu ihm hin, wo er eigentlich ist. Das ist ein bisschen südlich von Manila in Amadeo. Den kennt man nicht, wenn man sich da nicht auskennt, glaube ich, aber genau, da ist auch vom Klima ein bisschen angenehmer, die liegen ein bisschen höher, da ist gerade gleich mal 5 Grad kälter, weil Manila ist wirklich unerträglich heiß gewesen, auch nachts, es kühlt fast nicht ab. Und die benutzen halt alle Klimaanlage, aber das sind wir natürlich nicht gewöhnt für die Nacht. Und ich glaube, das hätte uns nicht gut getan, wenn wir die auch laufen hätten lassen.
Da wird man halt auch immer schnell
krank. Genau, dann waren wir da. Ja, eben, genau. Und ja, das war eben auch so ein Gemeinschaftshaus, wo die Jungs waren, die quasi den ersten Schritt absolvieren. Das ist ein Philosophiestudium, das ist 4 Jahre. Genau, und so der grobe Ablauf ist eben, man hat 4 Jahre Philosophiestudium und dann entscheidet man sich halt, okay, möchte ich den Weg irgendwie weitergehen und vielleicht dann auch Pater werden und so. Und dann ist, wenn man halt sagt ja, dann hat man irgendwie 1 Jahr Noviziat und soweit ich das verstanden habe, legt man auch dort dann dieses Zölibat ab. Und dann hat man 4 Jahre Theologie und dann, ja, geht's nochmal irgendwie weiter und dann wird man halt irgendwie berufen oder irgendwie nicht, oder genau.
Und wie waren da so die ungefähr Leute? Wie war das?
Ja, total nett. Also bei manchen, ja, kann man schon ahnen, dass die es vielleicht nicht durchziehen bis zum Pater, aber eigentlich...
Warum?
Ja, weil die halt schon dann interessiert und einfach aufgeschlossen, zwar sehr schüchtern und so, aber ja, weiß nicht.
Flirty oder
was? Auch Kontakt... Zumindest über Facebook gesucht und dann halt geschrieben und ja, total süß und einfach auch sehr, ja, einfach sehr hilfsbereit auch gewesen und schon dann interessiert, zwar sind aufgetaut dann ein bisschen
also,
mit der Zeit.
Also meinst du, sorry, dass ich jetzt, ich kenne mich da ja auch nicht so gut aus mit den Klostern in, auf den Philippinen, aber es ist schon, ist das katholisch, oder?
Ja, genau.
Genau, also das heißt, also, die dürften dann auch keine Frau haben jetzt. Sozusagen, nee, genau, deswegen aufgetaut, weil...
Zölibat.
Naja, ah ja, okay, genau.
Ja, das also das kommt dann nach diesem Philosophiestudium. Ah. Und davor, die sind ja dann eben eh noch nicht festgelegt und sind ja meistens noch total jung, also je nachdem, so 20, 25, ein paar dann schon älter. Genau. Und da hat man schon gemerkt, dass eben die, die schon weiter waren, die eben dieses Noviziat schon hatten und Theologie studiert haben, dass die dann schon nochmal eher... nochmal verschlossener waren und so, aber im Prinzip, also generell, was wir als Erfahrung mit den Menschen dort gemacht haben, sind die alle unfassbar nett, also und immer auch sehr hilfsbereit und sind wir immer mit offenen Armen empfangen worden. Es waren jetzt nicht nur, also in einem Kloster zum Beispiel waren es jetzt, oder in diesen Gemeinschaftshäusern waren es nicht nur Filipinos, also waren auch welche aus Vietnam und Sri Lanka oder irgendwie Chinesen, Japaner.
Aber hauptsächlich Asiaten anscheinend.
Ja, also, ja, nur Asiaten. Mhm. Ja, genau. Und aus Osttimor. Weißt du, wo Osttimor liegt?
Nein. Gut, im Osten wir von Timor vielleicht?
Richtig, richtig. Aber wo liegt denn Timor?
Timor. Timor. Weiß nicht.
Ja, es ist bei Indonesien, es liegt so ein bisschen links über Australien. und ist nicht weit von Bali weg.
Ah.
Genau. Ja. Also Timor ist eine Insel und Timor selber gehört irgendwie zu Indonesien und Osttimor ist aber eigenständig. Genau. Mhm. Davon sind auch ein paar da. Und ja, komplett durchgemischt und auch so. Wir versuchen ja immer auf unseren Reisen möglichst viel halt mit Einheimischen zu tun zu haben und oder beziehungsweise zumindest halt nicht irgendwie mit Europäern oder anderen ja, aus eher unserem Kulturkreis. Und ja, da wurden wir echt sehr gut aufgenommen von allen und ja, wenn man einfach auch in nicht so touristischen Gegenden ist, dann sind die immer sehr, waren die einfach total freundlich und es war echt schön.
Aber auch echt interessant, dass ihr da so einen Einblick gekriegt habt, weil ich glaube, das ist ja nicht so häufig, dass dann zwei Europäerinnen jetzt dann mal so ins Kloster kommen, um da Urlaub auf den Philippinen zu machen, oder?
Also stimmt. Also er hat, klar, die kriegen schon natürlich immer mal wieder Besuch, aber ja, ja, schon was Besonderes. Und auch so, es reisen ja immer viele Pärchen rum und war jetzt, glaube ich, schon was anderes für die. Und klar, man ist immer exotisch als Europäer dann in solchen Ländern und dann da irgendwas Besonderes. Aber was uns da halt wirklich auch positiv aufgefallen ist, dass nicht versucht wurde, dass man irgendwie über den Tisch gezogen wird oder so. Also normalerweise oder in Afrika oder auch Südamerika war es halt schon so, dass die dann natürlich versuchen, irgendwie mehr Preise oder höhere Preise von dir zu verlangen. Aber das war ich da eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen oder eben dann in den Gegenden, wo es eh viele Touristen gibt und wo das Preisniveau generell höher ist, hat das eigentlich keiner versucht.
Krass.
Und das hatten wir bisher so auch noch nie erlebt.
Ja.
Genau. Und ja, also es war wirklich sehr spannend. Da waren wir also erst eine Woche quasi in diesen Klostern, in Anführungsstrichen. Also ich weiß nicht mal, das nennt man nicht mal wirklich Kloster, aber in diesen Ordenshäusern.
Und die aber auch ganz modern eingerichtet waren? Oder war das schon auch so ganz steinig? Oder also wenn du sagst, da gab es Klimaanlagen, dann... Weiß nicht.
Ja, also klar, das ist schon auf gehobenem Stand, sage ich mal, aber es ist natürlich nicht vergleichbar jetzt mit unseren europäischen Standards vielleicht. Also es ist natürlich schon einfach anders von der Einrichtung oder der Aufmachung und oft ein bisschen dunkel und ja.
Okay, und Gemeinschaftsbad oder also irgendwie schon ein Bad im Zimmer oder hattet ihr ein Zweier? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir hatten Zweierzimmer immer und auch mit eigenem Bad und die Jungs, glaube ich, auch. Also in dem ersten, in dem Haus, das südlich von Manila war, da ist es so, dass die Jungs erst in so ein bisschen quasi Großraum Schlafzimmer haben, also wo da mehrere Betten sind, ich weiß nicht, zu sechst oder so. Und je weiter sie kommen, desto kleiner werden quasi die Zimmer, also dann irgendwie im dritten Jahr oder so haben sie dann nur noch zwei Bettzimmer und dann im letzten Einzelzimmer, so quasi.
Ach krass.
Und so weiß ich es gar nicht in Manila, wie das war. Genau.
Also aber man wird immer...
Ja, die müssen da wirklich...
Man wird immer weiter abgeschirmt von den anderen, oder wie?
Ja, einfach ein bisschen, um mehr Privatsphäre dann zu haben. Es ist natürlich ja schon anstrengend, wenn man immer mit denen auf dem Haufen sitzt. Und die wohnen ja da wirklich, also... Viele kommen ja auch aus Familien, die sich das halt eigentlich nicht unbedingt leisten können und die können jetzt auch nicht einfach mal so eben heimfliegen in den Ferien und ja, die sind halt da wirklich verankert, gehen halt nur zur Schule raus und jetzt gerade sind eh Ferien dort, also mal von Ende März bis ja, Ende Mai, also die haben ziemlich lange Ferien, auch Schulferien, weil es da so die heißeste Zeit ist und ja. Lernt sich ja nicht unbedingt leichter, wenn es so warm ist.
Mhm.
Deswegen haben die relativ lange frei, aber es bleiben jetzt auch ein paar dort dann eben in den Häusern und dann gibt es halt dafür die ein bisschen Programm und ja, die sind halt da immer und deswegen nur mit Jungs immer auf dem Haufen. Ja, deswegen kriegen die dann auch mal mehr Privatsphäre quasi.
Krass!
Je weiter sie sind mit dem Studium und müssen wahrscheinlich vielleicht auch sich anders vorbereiten auf die Schule und so, weswegen sie dann auch mal kleinere Zimmer haben. Und ja, die müssen halt da auch mitarbeiten. Jeder hat dann so seine Aufgabenbereiche und ja, sie haben zwar auch Köchinnen und sowas oder Köche, aber müssen auch immer wieder mal selber kochen, je nachdem. Manila warst du, die hatten eben nur unter der Woche einen und dann am Wochenende müssen sie selber für die anderen kochen, immer wer anders. Und ja, also werden da schon eingespannt. In dem Amadeo, dem außerhalb ein bisschen, die hatten auch eine große Anlage, wo die Jungs dann Gärten angepflanzt hatten mit Kräutern oder wo es auch Schweine gab oder Hunde, worum man sich kümmern muss und so. Also ja, war schon ganz interessant, das mal zu sehen. Und dann waren wir auch mal auf einer Messe mit im Gefängnis. Das war auch sehr beeindruckend. Also oft am Sonntag fahren die halt ins Gefängnis und halten dann eine Messe ab und dann kriegen die Insassen auch noch so, ja, so quasi so ein Hefezopf als Frühstück. Und ja, für die, glaube ich, ist das halt total wichtig, dass da jemand kommt und dass sie da Unterhaltung haben. Und ja, weil das halt waren krasse Zustände sind. Viele sind da einfach auch wegen nur minimalen Verbrechen drin und haben noch nicht mal, also warten da einfach nur, dass ihnen der Prozess gemacht wird. Die haben quasi einfach gar keine Chance, da irgendwie rauszukommen, weil ja, die sitzen einfach drin und werden da sitzen gelassen. So. Und das waren halt auch sehr,
ja, krass,
einschneidende Erlebnisse. Und wir waren auch in der Slum-Schule und haben uns da erzählen lassen, wie das halt läuft. Also die versuchen halt wirklich da auch viel Hilfsarbeit zu leisten und so. Und da Leute auch rauszuholen oder junge Leute aus dem Slum rauszuholen und denen irgendwie Bildungschancen zu geben. Und ja, also es waren schon sehr besondere Erlebnisse, die man sonst vielleicht auch einfach nicht erleben kann, wenn man jetzt da niemanden kennt oder ja, einfach so dorthin reist.
Ja, und apropos die Leute im Gefängnis, die da auch wegen Kleinigkeiten sitzen. Ich hatte ja auch noch geschrieben, während du da warst, für eben jetzt genau Leute wie mich, die jetzt da eben nicht Urlaub gemacht haben oder noch nicht eben da waren, denkt man vielleicht, die Philippinen sind jetzt auch nicht gerade das sicherste Land. Und irgendwie habe ich jetzt auch gerade mal nochmal geguckt im Internet, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Dass es doch schon so ist, dass es dort erlaubt ist, die Leute, also dass die Polizei Leute erschießen darf, dass der Präsident Duterte doch das irgendwie schon erlaubt hat. Wie war denn das mit der Sicherheit dort? Wie sicher habt ihr euch gefühlt? Habt ihr davon was mitgekriegt? Wie standen die Leute da so zu der Politik?
Also wir haben uns total sicher gefühlt, also auch nachts, da hatten wir gar keine Bedenken, weil wirklich, die sind unfassbar respektvoll miteinander, also hatten wir zumindest den Eindruck, also da wird keiner jetzt einfach irgendwie dem anderen irgendwo irgendwas so wegnehmen, also keine Ahnung, das hatte man einfach so das Gefühl, die sind sehr respektvoll, die stellen sich auch immer brav irgendwie in eine Reihe an, wenn irgendwo was ist, die drängeln dann nicht irgendwie rum und lassen dich hinsetzen. Und ist ja auch ganz normal, dass man da zwar dann eng aufeinander sitzt irgendwo im Bus, aber irgendwie wird dir da immer Platz gemacht und dann wird's Geld weitergegeben und das ist dann schon irgendwie so ein Zusammenarbeiten und was sehr respektvoll ist. Also wir hatten dann nie Angst, auch nachts nicht, dass man da irgendwie beklaut wird oder irgendwer uns da anfasst, also gar nicht. Wo es halt eher mit der Kriminalität so ein Problem ist, ist eher so im Süden. Also das heißt, der große Komplex heißt quasi Mindanao. Und da ist wohl eher diese Drogenkriminalität und so, wo man vielleicht ein bisschen besser aufpassen müsste. Aber wir waren jetzt eher so im nördlichen Teil und halt im Mittelteil. Und da war wirklich, also gar nichts. Und boah, zur Politik. Schwierig, also sie haben jetzt gerade eh Wahlen dann auch im Mai. Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, sind es Kommunalwahlen. Ja, klar, da ist einfach Korruption einfach trotzdem ein großes Problem. Und uns wurde auch mal gesagt, jeder, der sich da zur Wahl aufstellen lässt, muss halt Angst um seine Sicherheit haben, so quasi. Aber wie genau jetzt die Unterstützung für den Präsidenten ist, könnte ich dir jetzt keine Meinung oder keine mehreren Meinungen irgendwie sagen. Also der ist jetzt bestimmt kein unbeschriebenes Blatt, aber ja.
Okay.
Wie es halt immer so ist.
Ja, okay.
In den Ländern mit der Korruption und die sind dann so übermächtig.
Es ist jetzt wahrscheinlich
auch... Der ist ja auch krass gegen diese Drogenkriminalität, glaube ich.
Ja, das stimmt. Das
hat er krass durchgegriffen und sowas. Und
das stimmt.
Gut. Aber es hat dann auch immer seine positiven und negativen Seiten. Also es ist halt viel profilieren und sozialpolitisch, wo es halt wirklich hapert und wo viele Menschen einfach unter extrem schlimmen Bedingungen hausen, da wird halt nichts für gemacht. Da interessiert man sich dann einfach auch nicht so dafür. Hm. Also, ja, kein ein sozialer Präsident.
Ja, aber wo außer...
Halt immer mehr Scheffeln und ja.
Wo außer in Deutschland, Frankreich oder keine Ahnung, noch in ein paar anderen Ländern haben wir dann auch schon einen Präsidenten oder einen wie sagt man, ja, ein Machtoberhaupt, das ja, dass da wirklich gerecht ist, ne? Und wo es dann nicht irgendwie Korruption im Land gibt oder irgendwelche komischen Verschwörungen oder weiß ich nicht. Naja.
Ja, und Gesundheitswesen ist ja zum Beispiel in den USA.
Eben.
Lässt ja auch zu wünschen übrig.
Da könnte ich auch gleich was erzählen zu, aber.
Na genau. Super Überleitung, Wahnsinn.
Mensch. Berichte ich mal kurz und zwar, ja, also ich fand unseren West Coast Trip eigentlich ganz cool. So sonst, also viele schwärmen ja auch von den USA. Wir waren in Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, sind dann hoch über Crescent City, auch echt komisch, beim Redwood Forest, wo es so riesen Mammutbäume gibt. Auch echt interessant, was wir gar nicht gedacht hätten, dass wir dort vorbeikommen. Nach Portland und dann auch noch nach Seattle und am Ende waren wir noch in Vancouver in Kanada. Aber auf jeden Fall in Seattle hatten wir dann auch mit einem Taxifahrer gequatscht und eben eines der großen Punkte, wo ich mich jetzt nicht dafür entscheiden würde, in die USA zu ziehen, ist eben das Gesundheitssystem, wie du sagst, weil eben auch der Taxifahrer gemeint hat, ja, er ist großer Fußballfan, schau, hat sich dann irgendwie mit ihm über Fußball auch unterhalten und warum er denn nicht, keine Ahnung, mehr Fußball spielt und warum er denn Taxifahrer geworden ist, so ganz unverblümt haben wir ihn mal so gefragt. Da meinte er, ja, er hatte irgendwie eben vor ein paar Jahren eine kleine Verletzung am Knie und er hat halt Angst, dass da was, wenn mal was Größeres passiert, wer zahlt das? Er kann sich das nicht leisten, die Krankenversicherung. Und das Risiko will er gar nicht erst eingehen, deswegen will er so einen sicheren Job wie Taxifahrer zu sein. Und das ist irgendwie auch krass, so, wenn man irgendwie da Angst haben muss, okay, wenn ich mir jetzt irgendwas tue, dass mir da nicht wirklich geholfen wird oder dass ich dann so end viel für zahlen muss. Auch eine Freundin von mir, die jetzt ja dorthin gezogen ist, nach Portland, die, also ist, wenn sie krank ist, geht da ein Urlaubstag von ihr drauf. Also die hat auch nur 20 Urlaubstage und wenn die echt da einmal fehlt, dann hat sie nur noch 19 und keine Ahnung, also unsere treue Zuhörer.
Würde es jetzt eine Woche fehlen?
Ja, dann wären fünf Tage. Würden da drauf gehen. Voll krass.
Krass.
Mhm. Und 20 Urlaubstage sind jetzt auch nicht so viel. Ich meine, wir haben jetzt in Deutschland 30, ja, oft oder 28 oder halt schon über 20, oder?
Mhm.
Und
ja, also gesetzlich, glaube ich, sind es ja auch nicht so viele, aber in der Regel hat man
in der Regel
an die 30 Tage.
Genau, in der Regel auf jeden Fall. Zumindest dann auch, wenn man. Also mehr als 20, glaube ich. Oder wenn man mal krank ist, muss man auf jeden Fall keine Sorge haben, dass da jetzt irgendwie ein Urlaubstag für drauf geht. Gut, wenn man jung ist, ich glaube, dann ist es, das ist jetzt auch eine super Entscheidung von ihr, dass sie das macht. Und das ist, glaube ich, auch richtig cool gerade, weil dann ist man halt vielleicht auch weniger krank. Aber wenn man jetzt älter ist oder wenn man gerade auch wirklich eine schwerere Krankheit hat, dann ist es, glaube ich, echt nicht easy in den USA. Und das ist, glaube ich, dann nicht so toll, dann da zu leben.
Nee, das ist schon krass, weil man weiß halt nie, was man mal hat, also inwiefern man krank ist. Und ich meine, so eine Erkältung oder Grippe hat jeder gleich mal. Und wenn man da halt nicht sicher sein kann, dass man abgesichert ist. Und ich meine, klar hast du hier als Selbstständiger auch nicht unbedingt, aber du bist trotzdem immer krankenversichert und irgendwie wird dir immer geholfen. Also du musst ja nicht Angst haben, dass du irgendwo auf der Straße in den Graben gekehrt wirst, wenn du dir einen kleinen Zeh verstaucht hast. Also,
mhm.
Ja.
Ja, genau.
In dem her.
Weißt du, wie das auf den Philippinen
ja,
ist?
Ja,
na gut.
Da ist es genauso schlecht, da gibt es das auch alles nicht. Also, nee. Gute Frage. Aber so ein System gibt es jetzt auch nicht. Aber ich weiß nicht, was die Leute dann machen. Mei. Irgendwie versuchen, dass dir geholfen wird, aber es kostet auch auf jeden Fall sehr viel.
Ja.
Also, wir hatten auch von einem Deutschen, der wiederum einem anderen Deutschen, der dann irgendwie, dem die Aorta geplatzt ist. Ja, also der dann dort irgendwie operiert werden musste, hat er eben auch die ganzen Kosten vorgestreckt und für alles musste man da zahlen.
Oder halt auch schwarz zahlen, gell?
Ja. Also, da macht auch die Korruption keinen Halt, würde ich sagen. Ja, also wir können da wirklich froh sein, dass wir da so gut abgesichert sind eigentlich.
Ich habe mit unserer treuen Zuhörerin, der Claudia, auch drüber geschrieben und die meinte dann auch noch, sie hat die Theorie, vielleicht, dass das dann den psychologischen Effekt hat, dass man dann weniger krank wird, weil man weiß, dass man nicht krank werden darf oder so. Aber das ist da ist ja trotzdem natürlich nicht toll. Ist ja klar.
Nee. Also ich glaube da auch ein bisschen dran, weil ich mal, wie ich im Skiurlaub war, das ist schon ein paar Jahre her, hatte ich überhaupt keine Lust drauf und ich habe mir so gewünscht, dass ich krank werde und dann war ich wirklich so krank, dass ich sogar auch zum Arzt musste. Von dem her glaube ich schon, dass da vielleicht was dran ist, aber dass man das ein bisschen beeinflussen kann, aber ich meine, irgendwo hat es halt auch seine Grenzen. Man wird einfach zwangsläufig mal krank und da kann man auch so viel bestimmen, wie man will, also irgendwo kann man sich dann auch nicht wehren.
Ja, oder dass man dann halt krank wird, weil man einfach keine Erholung mehr hat. Ja, das kann ja auch sein. Also da das Gegenteil dann nochmal. Ne?
Oder weil man so krampfhaft eben denkt, nein, nicht krank werden, wird man es erst recht.
Ja, eben.
Ja.
Naja. Ja.
Aber auch wenn man einfach nicht gut drauf ist und das Immunsystem runter, dann ist man halt anfälliger. Und
so ist es. Naja. Aber abgesehen davon war es schon eigentlich auch ein cooler Urlaub bei uns. Und
ja, du warst ja tanzen.
Ach so, spannend. Mensch, ja.
Ja, erzähl das doch mal.
Ja, weil ich weiß nicht, ob die Zuhörer von uns da vielleicht auch schon auf unserem YouTube-Kanal, haben wir das ja hochgeladen, vor genau einem Jahr ein Tanzvideo, das ich mir abgeguckt habe von einem Tutorial von einem Profi-Tänzer Kyle Hanagami aus Los Angeles, der unter anderem für Jennifer Lopez und Ariana Grande Choreografien sich überlegt. Und das war zu How Long von Charlie Puth. Und da haben wir dann du, Simone, die Carmen, ja, der Manu, die Vanessa, die jetzt bei uns beim Podcast noch nie zu hören war, aber die hat auch mitgetanzt und ich. Wir haben da eben ein Video zu gedreht und das war ganz lustig. Und man schaut sich ja dann immer wieder so die Videos an auf YouTube, immer in dieser Millennium Dancing School heißt die, in Los Angeles und die haben auch da immer 3,4 Millionen Aufrufe oder keine Ahnung was und denkt sich dann immer, wow, die Tänzer sind so cool und da haben wir uns dann, ja, das diesmal selber angeguckt und ich dachte mir dann schon, ich mache gerne bei einer Tanzstunde mit, aber wenn die sagen Hip-Hop-Beginner, ist das bestimmt schon mal so, ja, überhaupt, also bestimmt nicht Beginner-Kurs, den ich dann da mitmache. Also war schon richtig, dass ich mich für Beginner eingetragen habe, weil es war trotzdem recht anspruchsvoll. Hat Spaß gemacht. Das war bei einem Choreografen, den man jetzt aber nicht so kennt auf Instagram oder so. Und danach bin ich dann noch da geblieben, um bei dieser, auch bei einer Stunde vom Kyle Hanagami zuzugucken, der aber ich glaube auch nur alle 2 Monate dort mal einen Workshop gibt. Und es war voll der Zufall, dass genau an dem Tag, dass er da war. Und er hat dann zu Billie Eilish, Bad Guy, eine Choreo unterrichtet, 1,5 Stunden. Und es war wirklich in diesen Tanzräumen, die sind recht klein, also gar nicht so groß, wie sie immer auf YouTube wirken. Und diese ganzen Star-Tänzer auch, Typ mit der Mütze, der uns ja auch schon bei How Long eigentlich doch ganz gut gefallen hat und so, der war auch da.
Ja.
Der hat dann da ihm geholfen und es war echt richtig interessant, da mal zuzugucken. Und der Tanzer war so voll, also ich glaube, hätten wir beide da mitgemacht, erstens wären wir dann natürlich schon von der Schnelligkeit gar nicht mitgekommen. Das ist ja ultra viel, was der unterrichtet in 1,5 Stunden. Wir tanzen ja beide. Mhm. Und zweitens war es so voll, es hätte auch keinen Spaß gemacht. Weil es einfach, der Tanzsaal ist so voll, man hat kaum Platz. Und wenn man hinten steht, ich weiß nicht, wie die das da alle lernen konnten trotzdem. Man kann ja nicht in die erste Reihe schauen. Also irgendwie... Ja,
stimmt. Man sieht den Choreografen wahrscheinlich selber gar nicht.
Nee.
Ja, verrückt.
Und dann halt auch noch ultra der Druck natürlich am Ende, wenn er dann filmt und dann weiß dann, jetzt kommt man dann vielleicht ins Video und das schauen dann über 3 Millionen Leute. Jetzt darf da nichts schief gehen, ja? Also irgendwie echt krass.
Ja, Wahnsinn. Ja, mega spannend, dass du es aber jetzt mal live miterlebt hast, wie es da so ist und wie da so eine Stunde abläuft.
Mhm.
Immerhin, aber ja,
ja,
würden wir uns wahrscheinlich trotzdem hier wünschen.
Ja, ne? Genau, weil ich meine, in München gibt es ja keine gescheiten Tanzschulen, außer die Lounge, wo ich unterrichte. Und du ja auch schon mal so unterrichtet hast. Aber wir haben da ja schon unsere Erfahrung gemacht.
Ja, also wir haben ja schon halt viele ausprobiert. Wenn es doch eine gute gibt, dann wollen wir es gerne wissen. Also wenn ihr was wisst, sagt Bescheid.
Ja.
Wir sind da offen.
Wobei jetzt die Carmen eine gute am Goetheplatz gefunden hat. Direkt an der U-Bahn-Station. Können wir vielleicht auch mal hingucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, aber ja, es ist nicht easy.
Nee, man muss viel suchen.
Tanzen die Leute in Manila viel?
Puh. Nee, irgendwie nicht so, glaube ich. Also es gibt da viel Live-Musik, das ist total cool, das hat uns auch echt gut gefallen, da haben wir immer geguckt, dass wir da irgendwo hingehen. Aber so sind die Leute da relativ emotionslos, also da wird auch nicht geklatscht, wir haben uns manchmal schon immer gedacht, weil wir die Einzigen waren, ob wir hier irgendwas falsch machen. Aber ja, also wir sind da relativ emotionslos, aber ja, ich habe da natürlich umso fleißiger mitgetanzt und ja, vor allem so auf einem unserer letzten Stops war es sehr cool. Also es war eine richtig gute Band, die heißt Second Wind Band Dumagette, falls wer gucken will. Genau.
Wie ist das letzte Wort?
Die waren echt cool.
Wie ist das
Dumagette, das ist die Stadt, wo wir da waren.
Ah.
Genau. Ja, die waren echt cool, haben coole Lieder gespielt und echt lang und ja. Und den habe ich dann auch mal gemeinsam getanzt und ich habe sogar einen Song mitgesungen auf der Bühne. Das war ganz lustig. Einen philippinischen Song auf Tagalog, so heißt diese Landessprache bei denen.
Ach cool. Ja. Hä, woher kanntest du den
witzig,
Text?
Ja. Habe ich mal angeguckt im Internet und sie hatte ihn auch da auf dem Handy noch. Also ganz auswendig kann ich den nicht mehr.
Ach,
wenn man nicht mal weiß, was man singt, dann kann man sich den Text auch nicht so leicht merken. Aber es ist echt ein schöner Song und genau, das war ganz witzig. Aber sonst kommt man auch mit Englisch echt gut durch. Also ist gar kein Problem auf den Philippinen. Das ist sehr angenehm.
Ist gut zu
da
wissen.
Wird man gut verstanden.
Also ich bin mit Englisch auch gut durchgekommen. Dann.
In den USA?
Ja.
Echt jetzt?
Mensch.
Das ist ja überraschend.
Ich würde sagen, wir packen den Songtipp von dir vielleicht auch noch als Link mit in unsere Folge und dann vielleicht noch von Billie Eilish jetzt, den wir da in der Millennium-Tanz-Schule uns, ja, wo wir da zugeguckt haben quasi. Beide Songtipps. Und dann
das machen wir.
Können wir jetzt noch als Extra, da musst du jetzt auch noch kurz von erzählen, dieses Interview, das du noch geführt hast, mit an die Folge ranhängen, falls wer noch Lust hat,
genau,
sich das reinzuziehen.
Und zwar, ja, man versteht es vielleicht manchmal nicht so gut, weil und weiß auch nicht, wer da so spricht, weil es echt viele Leute sind, die da sprechen. Wir waren nämlich eben, wie ich vorher schon mal gesagt hatte, in einer Slum-Schule, die eben auch von Salvatorianern quasi, ja, geführt wird oder getragen wird, aber es ist jetzt keine, es werden jetzt da nicht nur christliche oder gar keine christlichen Inhalte eigentlich so vermittelt, sondern es kommt einfach ein bisschen so mit durch so Sozialkundeunterricht quasi, aber es ist einfach eine ganz normale Schule und ja, da waren wir dort und haben das einfach besucht und uns dort mit den Vorsteherinnen und Schulleiter bzw. Sozialarbeitern und teilweise Lehrern dort unterhalten und einfach ein bisschen Fragen gestellt, wie das da so abläuft, was sind die Bedingungen, was sind vor allem die Probleme in den Slums und was wird dort vermittelt, wie läuft es ab und wie lange dauert die Ausbildung, was sind das vor allem für Leute, die da kommen oder wie gehen sie auf die Leute zu, wie wollen sie die da begeistern, dass man quasi da oder animieren, dass man da eben nochmal irgendwie die Schulbildung nachholt und dadurch dann halt einfach mehr Chancen im Leben hat. Und ja, das genau waren sehr interessante Gespräche und was die da so machen und wie die da die Leute begleiten. Und genau, da habe ich einfach, wie wir die Fragen gestellt haben, einfach das Handy mitlaufen lassen. Und ja, es haben viele verschiedene Leute dann die Fragen beantwortet oder mal wieder irgendwas dazu gesagt. Ja, ist ja schon wieder lang her, dieses Interview. Gucken wir mal, was wir daraus verwenden können. Und ich hoffe, ich habe jetzt alle Hintergrundinfos gegeben, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber so einen groben Abriss, ja.
Es ist auf jeden Fall.
Halt ungefähr geht.
Und da kann man ja dann selber nochmal reinhören jetzt und dann weiß man ja eh Bescheid.
Genau, und wenn es noch Unklarheiten gibt, dann klären wir die im nächsten, in der nächsten Folge oder man kann auch jederzeit Fragen stellen.
Ja,
auf jeden Fall. Wir sind ja da.
Cool, dass du das gemacht hast. Genau.
Ja. Ja, hat sich einfach so gut ergeben und weil es ja einfach auch wieder was Besonderes war oder einfach interessant für uns, weil wir das ja so auch nicht kennen oder es gibt's ja bei uns in dem Sinn nicht oder das Schulsystem funktioniert ja auch ganz anders und ja, einfach da einen Einblick zu bekommen, war sehr interessant. Genau, und deswegen hoffe ich, dass von der dem Interessanten dann auch was rüberkommt, aber genau.
Okay, ja.
Reden wir sonst nochmal.
Also ich konnte ja schon ein bisschen reinhören und ich fand es auf jeden Fall spannend. Deswegen cool, dass wir das jetzt noch als Special haben. Und dann, falls da noch Fragen auftauchen, klären wir das dann, wie gesagt, in der nächsten Folge, wo wir uns ja dann persönlich wiedersehen.
Ja, freue ich mich schon.
Manu hat ja dann Staatsprüfung übernächste Woche, deswegen wird er wahrscheinlich keine Zeit haben. Und mal schauen, ob es bei Flo was wird. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf uns wieder verlassen.
Natürlich. Irgendwas kommt immer. Wer es ist, weiß man nie, aber
ja.
Eine Folge kommt auf jeden Fall immer online. Ja, ich hätte gerne auch noch mehr über deinen Urlaub erfahren. Also man könnte sich da ja so viel erzählen, immer wenn man im Urlaub ist, da erlebt man so viel, wie das ganze Jahr nicht gefühlt.
Eben.
Aber ja, mal gucken.
Die Highlights.
Wer noch Fragen hat.
Die Ups und Downs der Länder und so sind jetzt auf jeden Fall geklärt.
Genau. vielleicht können wir meinen Blog noch verlinken.
Ah ja, stimmt.
Weil wie immer gab es natürlich einen Reiseblog. Das haben wir ja schon so zur Tradition gemacht, die Tina und ich. Das ist quasi eine Art Tagebuch mit Text, was wir erlebt haben und zugehörigen Bildern und Videos. Und ja, wer da sich noch ganz doll interessiert für die Philippinen, kann da auch noch reingucken.
Ja, genau. Das ist eine gute
Werden
Idee.
Wir einfach auch verlinken.
Ja, da sind auf jeden Fall auch interessante Fotos und Videos auch dabei.
Genau. Kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen, was ich teilweise erzählt habe. Genau. Wie es auch aussieht da im Kloster.
Mensch, ja eben.
Sieht man auch genug Bilder. Und in den Kirchen.
Und wie die Boys so ausschauen, gell?
Ja, genau. Das Wichtigste.
Oh Mann. Okay, ja. Sima, ich glaube, belassen wir es dabei und sehen uns dann nächste Woche. Und dann geht's weiter mit interessanten Reise oder weiß ich nicht, Erlebnisbericht von uns, oder?
Ich hätte noch ein crazy Highlight von den Philippinen. Vielleicht kommt es dann als nächstes.
Okay.
Als Special noch.
Cliffhanger?
Als kleiner Teaser.
Okay. Ja. Um was geht's? Schon mal etwas verraten?
Man muss ja die Spannung bewahren. Es hat mit einem Osterbrauch zu tun.
Oh.
Ostern ist ja jetzt gerade frisch vorbei.
Mhm.
Genau.
Aber die Osterferien sind dann vorbei, wenn wir uns sehen. Also ja, das kannst du auf jeden Fall.
Ein gilt's noch. Genau.
Sophie, dann
so
bis
machen wir
dann.
Das. Ja, macht's gut, ihr Lieben, und hört in die Songs rein. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ja, macht's gut.
Also, bis dann.
Tschüss.
Bye.
Yeah.
Wir haben Feierabend. Tschüss, ihr Lieben.
Wir am Feierabend. Der Podcast.